Ihr seid das Salz der Erde. Wenn aber das Salz fade wird, womit soll es wieder salzig gemacht werden? Es taugt zu nichts mehr, als dass es hinausgeworfen und von den Leuten zertreten wird. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann eine Stadt, die auf einem Berg liegt, nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter den Scheffel, sondern auf den Leuchter. So leuchtet es allen, die im Hause sind. So soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Der Herr segne an uns sein Wort. Amen. Liebe Gemeinde, die Überschrift meiner heutigen Predigt lautet Salz und Licht sein. Und dazu werden wir drei Punkte betrachten, nämlich erstens Salz und Licht sein, weil Gott zur Nachfolge ruft. Salz und Licht sein ist ein Privileg und Warnung zugleich. Salz und Licht sein bringt drittens Pflichten und Aufgaben mit sich. Erstens Salz und Licht sein. Matthäus zeigt die missionarische Ausrichtung Jesu in seinem Evangelium ganz besonders und von der Botschaft Jesu. Er zeigt, dass Jesus von Anbeginn seines Verkündigungsdienstes bis zum Ende missionarisch ausgerichtet war. Und das sehen wir im vierten Kapitel, als nachdem Jesus 40 Tage in der Wüste war und dreimal vom Teufel versucht wurde, beginnt er seinen Verkündigungsdienst und beruft seine ersten Jünger. Und was sagt er zu ihnen in Kapitel 4, Vers 19? Folgt mir nach und ich will euch zu Menschenfischern machen. Gleich zu Beginn sagt er ihnen, wofür er sie ausbilden will. Und dann im 10. Kapitel sendet er zunächst seine Jünger nur zum Volk Israel. Nicht zu den Heiden. Sie sollen sich nicht auf die Wege zu den Städten der Heiden begeben. Zuerst soll das Volk Israel erreicht werden. Aber ganz am Ende des Evangeliums, im 28. Kapitel, da heißt es dann, so geht hin und macht zu Jüngern alle Völker. Er weitet hier diesen anfänglichen Missionsgedanken auf die ganze Welt aus, auf alle Völker. Aber zurück zum Beginn des Matthäus-Evangeliums. Hier finden wir auch schon Anzeichen für die Ausbreitung des Glaubens unter anderen Völkern. Da finden wir gleich im ersten Kapitel bei dem Geschlechtsregister zwei Frauen. Zwei Frauen, die gar nicht zum Volk gehört haben. Und die dennoch in dem Geschlechtsregister von Jesus zu finden sind. Außerdem im nächsten Kapitel, im zweiten Kapitel, lesen wir von den drei Weisen aus dem Morgenland. Auch drei Männer, die nicht zum Volk gehören und doch den Gott Israels anbeten wollen und sich deswegen auf eine weite Reise gemacht haben. Also, Gott zog schon vereinzelt Menschen auch aus anderen Völkern zu sich, bevor er seinen Sohn sandte. Bevor die Weltmission so richtig startete. Und nun kommt Jesus, beginnt seinen Verkündigungsdienst, und damit man ihn besser hört, steigt er auf einen Berg und fängt mit lauter Stimme an zu verkündigen und zu predigen. Und er beginnt mit den Seligpreisungen und kommt letztlich zu seinen Jüngern in den letzten Versen der Seligpreisung. Und da heißt es im Vers 11, glückselig seid ihr, wenn ihr um meinetwillen verfolgt werdet. Ja, sie dürfen sich sogar über die Verfolgung, die kommen wird, freuen. Denn der Lohn für die Nachfolge ist sehr groß. Und sie reihen sich damit in die Nachfolge der Propheten, die vor ihnen waren und die auch um der Gerechtigkeit willen Gottes verfolgt wurden. Jesus rief zur Buße auf und zur Nachfolge. Genauso wie sein himmlischer Vater vorher. Und jeder, der diesen Ruf vernimmt und ihm folgt und beginnt, an den dreieinigen Gott zu glauben und daran, dass ihm alle seine Sünden vergeben sind, durch das Sühnewerk Jesu Christi. Ja, der das glaubt, dessen eigenes Leben wird sich radikal verändern. Aber weil Gott uns zur Nachfolge berufen hat, wird sich nicht nur unser eigenes Leben verändern, sondern aus diesem Grund dürfen wir Salz und Licht sein in der Welt. Und damit macht Jesus gleich zu Beginn seiner Verkündigung deutlich, wer wirklich an mich und an meine Verkündigung glaubt, der wird mir gehorchen und der wird den Willen meines Vaters tun. Und um das deutlich zu machen, erzählt Jesus nun seinen Jüngern die Metapher von Salz und Licht. Bevor er überhaupt darlegt, was es genau heißt, das Gesetz richtig zu befolgen. Und bevor er überhaupt darlegt, dass er das Gesetz vollkommen erfüllen wird. Jesus hat zuvor in seiner Verkündigung das Reich der Himmel, das Königreich Gottes angekündigt. Im 4. Kapitel ist davon zu lesen. Zum Dienst in diesem Reich sind sie berufen, seine Jünger. Und nun will er seinen Jüngern verdeutlichen, dass es einen Unterschied geben muss zwischen ihnen, den Arbeitern im Reich Gottes, und der Welt. Jesus sagt ihnen, ihr seid Salz, ihr seid Licht in der Welt, weil ihr mir nachfolgt. Und das hat Konsequenzen. Und zu diesen Konsequenzen komme ich nun in meinem zweiten Punkt. Zweitens, Salz und Licht sein ist Privileg und Warnung zugleich. Jesus beginnt mit der Salzmetapher. Er sagt hier in Vers 13, ihr seid das Salz der Erde. Die Metapher des Salzes allein kann schon mehrere Bedeutungen haben. Erstens, es verhindert das Verderben von Lebensmitteln. Es wird zum Düngen genutzt. Es kann als Reinigungsmittel verwendet werden. 2. Könige 2,19 berichtet davon. Es wirkt als Geschmacksverstärker und es fügt Geschmack hinzu. Es wurde beim Opferritus gebraucht, Ezekiel 43, 24. Oder das Salz stand auch für die Weisheit beim Opfern für Gott. Levitikus 2, Vers 13. Wir sehen, dass Salz kann verschiedene Dinge bewirken, aber wir sollten hier keine Bedeutung besonders hervorheben und jetzt sagen, genau das soll es sein. Sondern wir sollten eher alles mit einbeziehen, was hier mit dem Salzen der Erde gemeint ist und gemeint sein kann. Wichtig ist, das Salz hat natürlich einen Einfluss auf die Erde. Es würzt und es bewirkt eine Veränderung der Erde. Ihr seid das Salz der Erde. Die Erde, damit sind die Menschen gemeint, die Menschheit. Und Die Christen sind eben anders als normale Menschen auf der Erde. Und sie können und sollen dadurch einen Einfluss haben auf die anderen Menschen um ihn herum. Und wie auch immer das dann später im Detail aussehen wird. Wir haben dazu die Lesung gehört. Ja, das ist unser Privileg als Christen, dass wir Mitarbeiter im Reich Gottes sein dürfen. Das ist ein sehr hohes Privileg, eine sehr hohe Verantwortung. Und es ist einfach nur genial, wie Gott uns nutzt als Mitarbeiter in seinem Reich und uns als Gemeinde nutzt. Und so verherrlicht sich Gott durch uns, durch die Gemeinde in der Welt. Wenn aber das Salz fade wird, womit soll es wieder salzig gemacht werden? Immer noch Vers 13. Da frage ich mich doch gleich, kann Salz überhaupt fade werden und geschmacklos werden? Fade sein heißt geschmacklos sein, heißt nicht mehr würzen können. Also bei uns heute kann Salz nicht mehr fade werden. Es ist industriell gereinigt und wir haben reines Kochsalz, aber das hatten eben die Menschen damals nicht. Das Salz, welches damals in Palästina gebraucht wurde, hat man im Toten Meer gewonnen. Und das war mit Dreck versehen, Dreckpartikeln. Es war verunreinigt. Und dann wurde es vielleicht in dumpfen, feuchten Kellern aufbewahrt und Räumen. Und da kam es noch viel schneller bei dem Salz damals zu einer Geschmackslosigkeit, zum Geschmacksverlust. Und wenn nun Salz einmal verdünnt ist und geschmackslos geworden ist, dann kann man dem Salz nicht mehr Geschmack hinzufügen. Es geht nicht mehr. Und das ist die wissenschaftliche Erklärung. Aber was Jesus hier eigentlich sagen will, ist eine ethische Bedeutung dieses Geschmacksverlustes. Und hier spricht Jesus eine Warnung aus, die wir auch schon im Hebräerbrief im Kapitel 6 gehört haben und die wir auch bei der Lesung heute gehört haben. Es ist eine ernste Warnung, nämlich, dass wir durchaus in der Gefahr stehen, dass unser Glaube verwässert und unser Dienst in der Gemeinde und unsere Ausstrahlung als Gemeinde verwässert. Diese Gefahr ist real. Und Luther übersetzte dieses Verb, was wir in der Schlachterübersetzung als fade werden übersetzt haben, er übersetzt es mit dumm werden. Und das griechische Wort heißt auch töricht werden. Man könnte auch übersetzen, wenn aber das Salz töricht wird. Luther übersetzt mit dumm werden, also genauso wie Jesus das Dummwerden des Salzes gemeint hat in Bezug auf die Jünger und ihrem Dienst in der Welt. Wenn einer der Jünger es zulassen würde, nutzlos zu werden in seinem Missionsdienst als Menschenfischer, wozu sie sofort berufen waren, dann würde er töricht und dumm handeln. Genauso ist Salz, wenn man es personifiziert, fade und dumm und töricht, wenn es aufhört, seinem Nutzen nachzukommen und zu salzen, zu würzen. Und dann taugt es nichts mehr, als dass es hinausgeworfen wird und von den Leuten zertreten wird. Ein Apostel damals, wir denken an Judas Ischariot oder ein Mensch, der sich heutzutage Christ nennt und der es zulässt, dass seine eigenen Schwächen und auch die Welt ja, seine Wirtskraft und seinen Einfluss nehmen, verdünnen Oder weil er gar keinen Einfluss mehr nehmen will auf die Menschen um ihn herum. Ja, der ist nutzlos für die Arbeit im Reich Gottes. Die Gefahr und die Warnung, die Jesus hier ausspricht, sind ernst und wir sollten uns deshalb besser ermahnen lassen. Und Namenschristen, Menschen, die sich nur Christen nennen, aber gar nicht wirklich glauben im Herzen, wir können das nicht feststellen, wer das ist, aber die können durchaus von den Menschen der Welt zertreten werden. Das heißt, ihr Glaube kann ihnen abhanden kommen, wie es auch in Hebräer 6 heißt. Und sie werden nichts mehr bewirken. Sie werden in der Welt untergehen, sie werden der Welt gleich werden. Christus macht uns also gleich zu Beginn deutlich, dass es da einen Unterschied gibt zwischen wahrer und ernster Nachfolge und den Leuten, die irgendwie nur von Christus und dem christlichen Glauben begeistert sind, die aber keine guten Werke auf ihren Glauben folgen lassen. Denn dafür steht das Salzsein. Es steht für unser Handeln im Glauben. Unsere guten Werke, die wir für Gott tun und durch die wir Einfluss haben in der Welt, auf der Erde, bei den Menschen. Das legt Christus dann im weiteren Teil der Bergpredigt genauer aus, indem er eben aufzeigt, wie Christen Salz sind und eben anders handeln. Und Christen suchen eben die Erfüllung des Gesetzes nicht bei sich, nein, sie suchen die Erfüllung bei Christus. Damit geht er gleich weiter. Und Christen sollen eben sich ermahnen lassen zur Versöhnlichkeit. Christen sollen nicht Ehebruch begehen und sich scheiden lassen, leichtfertig und leichtfertig schwören. Und ganz krass, Christen sollen ihre Feinde lieben, sogar ihre Feinde. Und sie sollen sich eben keine irdischen Schätze sammeln, sondern himmlische Schätze. Und so weiter und so fort. Die Bergpredigt geht noch weiter. Das Fazit also bis jetzt, unser Leben wird durch Gottes Ruf in die Nachfolge verändert. Und wir leben als Christen anders, als die Welt es tut. Und das ist ein großes Privileg. Aber in Bezug auf die Salzmetapher ist es zunächst erstmal eine Warnung, die Jesus hier ausspricht. Wir sollen im Glauben nicht so töricht und dumm handeln, dass wir unsere Pflichten und unseren Auftrag vernachlässigen. Und dazu möchte ich nun im letzten und längsten Teil der Predigt kommen, zum dritten Punkt. Salz und Licht sein bringt Pflichten und Aufgaben mit sich. Jesus bringt noch eine weitere Metapher und damit auch noch einen weiteren Aspekt. Er sagt dieses Mal: Ihr seid das Licht der Welt. Ihr seid das Licht der Welt? Das klingt doch merkwürdig. Ist es nicht ziemlich anmaßend? Es muss doch für die Jünger ziemlich merkwürdig geklungen haben. Denn Licht zu sein ist ebenfalls ein sehr, sehr bedeutendes Privileg. Ist es nicht ein Privileg Gottes? Steht nicht in den Psalmen mehrfach und auch im Neuen Testament mehrfach, ich zitiere nur 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 5, dort heißt es schließlich, und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und in ihm gar keine Finsternis. Außerdem sagt Jesus im Johannes Evangelium, Kapitel 8, Vers 12 wird davon berichtet, ich bin das Licht der Welt. Und auch im Matthäus, Kapitel 4, Vers 16 wird eine Jesaja-Stelle zitiert, die Jesus als das Licht verheißt. Dort heißt es, das Volk, das in der Finsternis wohnte, hat ein großes Licht gesehen, und denen, die im Land des Todesschatten wohnten, ist ein Licht aufgegangen. Und von da an begann Jesus zu verkündigen und zu sprechen, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Wird also Jesus in Verbindung mit diesem Licht gesetzt. Warum sagt nun aber Jesus zu seinen Jüngern, ihr seid das Licht der Welt? Ja, des Kosmos, heißt es im Griechischen. Salz der Erde, Licht im Kosmos, wie die Sonne uns hier in unserer Galaxie scheint. Wie ihr vielleicht schon bemerkt habt, ist das Licht in der Bibel ein Symbol für die Herrlichkeit und die Reinheit Gottes. Die Finsternis kann sich dem Licht eben nicht nähern. Und genauso wenig kann Gott sich mit Sünde beflecken. Vielmehr deckt das Licht alle Sünde auf. Ein Licht leuchtet und kann allein von der Finsternis, also von der Abwesenheit des Lichts, nicht verdeckt werden. Egal wie klein die Lichtquelle ist, zum Beispiel ein Streichholz, dieses Licht fällt auf in der Dunkelheit. Und wenn wir uns vorstellen, wir hätten jetzt nicht hier die großen Schaufenster und hier wäre es richtig dunkel und jeder würde auch nicht das Handy anmachen und wir werden die Beleuchtung ausmachen und es wäre richtig dunkel hier drin und einer würde nur ein kleines Streichholz anzünden. Das würden alle sehen. Ein kleines Licht ist in der Dunkelheit weit sichtbar. Es steht im Psalm 36, Vers 10, denn bei dir ist die Quelle des Lebens. In deinem Licht schauen wir das Licht. Das heißt also, dort wo Gottes Gnade waltet, da ist das wahre Leben. Und wenn wir von Gott erleuchtet werden, empfangen wir wahre Erkenntnis. Und in dieser Art und Weise lehrt Jesus Christus, der Sohn Gottes, und er als das Licht, er legt die Gebote Gottes richtig aus. Er leuchtet die Bedeutung des Gesetzes erst so richtig aus. Er zeigt uns die Schärfe des Gesetzes und erst durch ihn können wir durch die Bergpredigt verstehen, wie genau die Gebote zu verstehen sind. Ja, dass Ehebruch eben nicht erst besteht, wenn ich wirklich mit einer Frau, mit einer anderen Frau als meiner Ehefrau tätig werde, also mit ihr Umgang habe, sondern dass das schon im Kopf entsteht. Dass schon der Gedanke daran Sünde ist und das Gebot bricht. Und die Menschen, die von Gott durch den Heiligen Geist so erleuchtet werden, auf diese Art und Weise, ja, die seinem Wort glauben und die es verstehen, die leuchten daraufhin auch. Jesus sagt deswegen auch in Johannes 8, Vers 12, ich bin das Licht der Welt und wer mir nachfolgt, der wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. In diesem Sinne sagt Gott auch, wie wir es heute auch schon in der Lesung gehört haben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Gott verändert den Glauben und die Einstellung der Menschen, in denen er durch sein Wort wirkt, sodass sie daraufhin selber dieses Licht weitergeben können. Und sein Licht ist nichts anderes als das Evangelium, welches wir empfangen haben und welches wir weitergeben müssen. Deshalb geht Jesus in unserem Predigttext auch noch weiter und er sagt, es kann eine Stadt, die auf dem Berge liegt, nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, unter einen Topf, sondern man setzt es auf den Leuchter. So leuchtet es allen, die im Hause sind. Zum einen kann unser Glaube nicht verborgen bleiben in der Welt. Das ist genauso unmöglich wie die Stadt, die auf dem Berg liegt, auf jeden Fall zu sehen ist im Land ringsum. Aber Jesus ermahnt wiederum, wie beim Salz schon, bei der Salzmetapher, seid nicht töricht und verbergt nicht das Evangelium vor den Menschen um euch herum. Das wäre so dumm, als wenn man ein Licht anzündet, was man ja nur tut, um etwas sehen zu können, und es dann unter einen Topf stellt, damit man es wiederum nicht sieht. Nein, wenn man ein Licht anzündet, soll es doch viel Nutzen bringen. So viel wie nur irgend nötig möglich. Und dafür stellt man eine Kerze auf einen Kerzenständer, etwas erhöht im Raum am besten, damit es den ganzen Raum ausstrahlt, ausleuchtet. Erst dann hat dieses Licht wirklich Nutzen für alle Leute, die in diesem Raum sind. Ja, und dieser Raum, das ist die Erde, das ist die Welt, auf der sich alle möglichen Menschen befinden. Es ist nicht nur unsere kleine Gemeinde hier. Und dieses Licht Gottes soll Nutzen bringen für alle Menschen auf der Erde. Als Christen müssen wir sichtbar sein und sollen unsere guten Taten und das Evangelium nicht verstecken. Ja, ein Christ kann gar nicht anders, als seinen christlichen Glauben christlich sichtbar auszuleben. In Wort und Tat. Wie ging es dir in dem Moment, als du das Evangelium so richtig verstanden hast? Kannst du dich daran noch erinnern? Wie war es da? Hättest du es nicht laut in die Welt rausrufen können, von der Botschaft Christi, dass er für dich gestorben ist? War man nicht so fröhlich und voll Enthusiasmus, dass man es vielleicht sogar hätte in die Welt rausschreien können? Endlich befreit von der Sünde, endlich Frieden mit Gott und damit auch Trost für meine Seele, wie wir es heute in der Katechismusandacht gehört haben. Aber dann irgendwann flaut diese erste Welle der Euphorie ab und des Hochgefühls und der Alltag holt uns ein. Naja, ich habe doch schon meinen ganzen Freunden erzählt, dass ich an Christus glaube und wie toll das ist. Und dass ich jetzt Christ bin und dass ich jetzt anders leben will. Wem soll ich es denn noch erzählen? Ich will doch keinem auf die Füße treten mit dem Evangelium. Und so weiter und so fort. Also so ging es mir. Und deswegen habe ich mir zu meiner Konfirmation mit voller Absicht den Vers rausgesucht aus Römer 1, Vers 16. Ich schäme mich des Evangeliums nicht. Denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die daran glauben. Das war mir eine Mahnung und ist mir stets eine Mahnung, immer wieder, dass ich mich nicht schämen soll. Und weil Jesus das weiß, ermahnt er uns auch zu Recht. Wir sind ja nicht die Ersten, die nicht weiter auf dem Weg für Gott gehen wollen. Mose wollte auch zuerst nicht gehen, als Gott ihm befahl, nach Pharao zurückzugehen und das Volk zu befreien. Er hielt sich nicht für redebegabt genug. Und der Prophet Elia war total verzagt und hatte irgendwann die Nase gestrichen voll von dem Ungehorsam und dem Unglauben der Menschen um ihn herum, seines eigenen Volkes. Wieso sollte er Gottes Wort weitergeben, wenn die Menschen ihn dafür töten wollten? Von dieser Auseinandersetzung war er absolut müde und fertig. Er wollte nicht mehr. Oder denken wir an den Prophet Jona. Ja, er wollte nicht nach Ninive gehen. Er nahm einen ganz anderen Weg ein, weil er genau wusste, dass dann diese bösen und ungläubigen Menschen in Ninive, wenn sie das Evangelium hören würden oder ihnen bewusst wird, dass sie Sünder sind und umkehren müssen, weil sonst Gottes Strafe folgt, weil er genau wusste, dass sie dann umkehren würden und Buße tun würden und Gott dann auch gnädig sein würde. Und Jona gönnte ihn das nicht, den Feinden seines Volkes. Das wollte er nicht. Es gibt also ganz verschiedene Gründe und Entschuldigungen für uns, warum wir gerade jetzt nicht Nächstenliebe üben wollen. Warum wir gerade jetzt nicht das Evangelium weitergeben wollen und können, weil wir ja nicht ständig stören wollen, andere Menschen damit. Aber Jesus im Glauben nachzufolgen, heißt eben gehorsam zu sein und Gottes Willen zu tun. Gerade wenn ich selbst keine Lust habe, ja, das heißt ja gehorsam zu sein, gegen meinen eigenen Willen zu handeln und eben nach dem Willen Gottes, dessen Knecht ich bin. Als Christ. Gerade das zeichnet ja den Glaubensgehorsam aus. Als Christen sind wir Salz und wir sind Licht. Aber wir sind eben noch nicht vollkommen Salz und wir sind noch nicht vollkommen Licht. Darum werden wir auch am Ende des 5. Kapitels dazu aufgefordert, die Vollkommenheit Gottes weiter anzustreben. Im letzten Vers. Seine Perfektion, die Perfektion des Vaters, ist das Ziel für unsere Gedanken und unser Handeln. Sie ist das Ziel für unsere Beziehung innerhalb und außerhalb der Gemeinde. Und deshalb sollen wir unser Licht nicht verstecken. Denn Vers 16: So soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Dieser Vers ist einer der zentralen Verse der Bergpredigt. Das Licht Gottes soll durch das Leben der Jünger, ja, und durchs Leben von uns Christen scheinen. Aber das heißt eben nicht nur Zeugnis geben von dem Licht und Glaubensfragen beantworten zu können, so wie es im Kolosser 4, Vers 6 heißt, eure Rede sei allezeit gewinnend und mit Salz gewürzt, sodass ihr einen jeden die rechte Antwort zu geben wisst. Christus befiehlt uns auch, unserem Glauben gemäß zu handeln. Und dieses Handeln nicht zu verstecken. Aber wir sollen unsere guten Werke nicht offen darstellen, um uns selbst zu loben. Ah, hast du gut gemacht wieder heute. Sondern wir sollen damit Gott die Ehre geben. Demütig gute Taten tun für Gott. An anderer Stelle heißt es, daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Johannes 13, 35. Bei der Salzmetapher wird also deutlich, dass die Menschen Gottes Güte durch unsere guten Werke schmecken sollen. Und durch die Lichtmetapher soll deutlich werden, dass die Menschen in der Welt auf die Güte und die Liebe Gottes aufmerksam gemacht werden sollen. Das werden sie nicht nur durch die Verkündigung des Evangeliums, sondern indem sie die guten Taten der Christen sehen und wie anders Christen leben. Und was Christen für einen Frieden haben und einen Trost im Leben. Und das werden sie nicht nur durch... Wir dürfen also nicht aufhören, aktiv zu sein, gute Taten zu vollbringen und das Evangelium zu verkündigen. Wenn wir das täten, dann wären wir nutzlos für die Arbeit im Reich Gottes, zu der wir alle mehr oder weniger berufen sind. Ja klar, nicht jeder von uns soll ein Pastor werden und predigen. Und ich will jetzt auch nicht darüber sprechen, was es alles heißt, was ist eine gute Tat. Das haben wir in der Lesung gehört. Und ihr könnt gerne zu Hause nochmal den ganzen ersten Petrusbrief durchlesen. Er ist sehr ermahnt in dieser Hinsicht. Was es heißt, einen heiligen christlichen Lebenswandel zu führen. Aber das gehört in eine andere Predigt. Wenn ich jetzt nun unsere Gemeindeleben betrachte, solange ich schon hier bin, dann sehe ich viel Licht leuchten. Aber wie ist das, wenn wir nicht in der Gemeinde sind? Wie ist das in unserem häuslichen Umfeld und in der Schule oder auf der Arbeit? Wie verhalten wir uns dann dort? Leuchten wir auch unter Druck? Ja, wenn wir verlacht werden, bleibst du trotzdem freundlich und hilfsbereit? Ich weiß es nicht, das könnt ihr nur selbst beantworten und euch selbst hinterfragen. Aber wie ist es zum Beispiel mit uns, wenn wir mit Christen aus anderen Gemeinden sprechen oder mit Andersgläubigen? Wie verhalten wir uns dann? Reden wir nur über theologische Streitfragen? Oder können wir noch einfach Zeugnis geben von unserem Glauben? Ohne dabei lieblos zu sein. Egal, was vielleicht unsere Probleme sind, wir dürfen nicht vergessen, Jesus kam als Licht in unsere finstere und damit böse und gottlose Welt. Aber er war stärker als die Finsternis. Denn Licht, wie mit diesem Streichholz, ist immer stärker als die Finsternis. Und er hat uns aus Liebe vom ewigen Tod errettet. Er hat hell geleuchtet. Und er tut es immer noch, wenn wir davon lesen, wie enorm er aus Liebe zu uns gelitten hat am Kreuz. Seines Leidenswegs. Aber es sollte eben nicht bei dem einen Licht bleiben, sondern er sendet jeden Einzelnen von uns. Um gehorsam im Glauben zu leben. Entschuldigt. Wir sollen diese Liebe und diese Botschaft weitergeben. So wie wir es in der Lesung gehört haben im 1. Petrusbrief. Darum lasst uns gehorsam sein. Wie letztlich auch Mose und Elia und Jona gehorsam waren. Und lasst uns nicht gegen den Willen Gottes, sondern nach dem Willen Gottes handeln und predigen. Dann werden wir gemäß unseres Glaubens handeln. Dann werden wir unsere Pflichten und unseren Aufgaben auch gerecht werden. Dann werden wir glückselig sein. Dann können wir ganz anders diese Verse lesen. Vers 6, glückselig sind, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden. Glückselig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und lügnerisch jegliches böse Wort gegen euch reden um meinetwillen. Freut euch und jubelt. Ja, und so sollen wir leuchten vor den Leuten, dass sie unsere guten Taten sehen und unseren Vater im Himmel preisen. Und der Friede und die alle Vernunft, die unsere Vernunft übersteigt, nämlich Gottes Vernunft und Gottes Friede, bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen. Lasst uns nun auf die